Ich bin so froh, dass wir Gott erleben dürfen, dass er hier ist, dass er real ist, dass er zu uns spricht. Und ich habe Gott gebeten und sage, sprich zu mir über das Thema, was ich heute bringen wollte. Es gab so viele Möglichkeiten, die Bibel ist so reich. Und ich habe aber gebetet, Gott, was ist dran heute hier für euch? Und Gott hat mich geführt auf einen Bibeltext und ich habe da immer wieder nachgelesen, drüber gebrütet. Ich habe ungefähr die Predigt 5-mal umgeschrieben, bis dass ich das Gefühl habe, ungefähr treffe ich das, was da drin steckt. Und ich habe ihm den Titel gegeben, von Gott zusammengestellt. Von Gott zusammengestellt, das ist im Hintergrund, im 1. Korinther 12, zeigt Paulus ein Bild. Und ich bin überzeugt, dass es mehr ist als nur ein Bild, sondern eine Tatsache, dass er sagt, der Leib Christi, das ist eine reale Gemeinschaft aller Gläubigen. Und dieser Leib Christi, den er vorstellt, der funktioniert durch die gesamte Geschichte, weltumspannt durch die verschiedenen Kulturen in den verschiedenen Gemeinden, und er bricht es ganz runter auf jede Person einzeln, auf dich und auf mich. Und er sagt, wir sind berufen in diesen Leib Christi hinein. Und es ist ungefähr so wie in der Familie. Du kannst deine Eltern dir nicht aussuchen, du kannst nicht aussuchen, wen du als Geschwister hast, sondern auch dort bin ich überzeugt, dass Gott dich im Mutterleib bereitet hat und genau in diese Familie hineingestellt hat, wo er einen Auftrag für dich hat. Und so ist dieses Bild des Leibes Christi für mich eine Übertragung auch der Familie Gottes. Ich habe ihm einen zweiten Übertitel gegeben, der etwas seltsam ist. Und ich habe ihn genannt, unanständige und mangelhafte Heilige. Unanständige und mangelhafte Heilige. Das ist ein Zitat aus dem Wort Gottes, und dieser 1. Korinther 12 ist ein sehr bekannter Text. Wirklich ein Text, wo viel drüber gepredigt wird, aber die Verse 21 bis 26, entweder werden sie gar nicht mehr gepredigt oder aber sie sind so sperrig, dass man kaum eine Auslegung über diese Worte hört. Und das hat mich neugierig gemacht. Das hat mich deswegen neugierig gemacht, weil ich überzeugt bin, dass gerade die sperrigen Bibelverse, gerade die, die erstmal nicht so eingehen, dass da ganz besondere Schätze verborgen sind. Dass da Wahrheiten verborgen sind, die unser Leben tatsächlich revolutionieren und verändern kann. Deswegen schmeiße ich es nicht weg, Entschuldigung. Deswegen passt auf. Ich lese mal euch den Text vor, wer will, kann ihn mitlesen. Also 1. Korinther 12, die Verse 21 bis 26. Ein etwas längerer Text, lasst ihn auf euch wirken. Das Auge kann nicht zu der Hand sagen, ich bedarf deiner nicht. Oder wiederum das Haupt zu den Füßen, ich bedarf deiner nicht. Sondern vielmehr die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind die Notwendigen. Und die uns die Unehrbaren des Leibes zu sein dünken, diese umgeben wir mit reichlicher Ehre. Und unsere Nichtanständigen haben desto reichere Wohlanständigkeit. Unsere Wohlanständigen aber bedürfen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt, indem er dem Mangelhaften reichliche Ehre gegeben hat. Auf dass keine Spaltung in dem Leibe sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander haben möchte. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ist ein Glied. Soweit der Bibeltext. Deswegen die Überschrift. Ich denke, ihr habt gemerkt, mangelhafte, unvollkommene Heilige im Leib Christi. Und ich würde gerne euch mit hineinnehmen, zu entdecken, was hat der Text uns heute Morgen eigentlich zu sagen. mir zu sagen. Und das ist so ein bisschen die Basis, wie gehen wir eigentlich miteinander um? Wenn man in diesen Text hineinschaut, dann kann man ganz leicht in die Irre gehen. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass man von sich ausgehend anfängt zu schauen, wo sind denn die Mangelhaften in unserer Gemeinde? Wo sind denn die Schwachen? Wo sind denn die Unanständigen? Und versucht, die zu identifizieren und entsprechend demnach zu handeln. Oder aber, auch da ist man falsch, wenn man dieser menschlichen Neigung nachgibt. Und es gibt Menschen, die beziehen das alles immer auf sich. Das sind eher die, die Depressiven sind und die fühlen sich schwach, unehrbar, die fühlen sich mangelhaft und sagen, ich taug nichts für das Reich Gottes. Ich habe nichts zu geben in der Gemeinde. Warum bin ich überhaupt hier? Und ich kann euch sagen, beide Richtungen. Die Richtung, entweder im anderen die Fehler zu suchen oder aber die Richtung, es auf sich selber zu projizieren und zu gucken und sich fertig zu machen, beides ist nicht das Ziel dieses Textes. Beides wird uns in die Irre führen. Und ich liebe diesen Text deswegen, weil, wenn wir das mal genauer lesen und auf uns wirksam werden lassen, wir Folgendes feststellen, dass es keine Forderung ist. Viele Bibeltexte sind so, legt an, die Waffenrüstung zieht aus, das, was euch behindert, es sind Aufforderungen moralischerseits, wie wir uns verhalten sollen. Wenn wir in diesen Text hineinschauen, sagt Paulus einfach, es ist so. Das macht ihr bereits so. Und Gott macht es auch so. Also es ist diese Anstrengung, jetzt muss irgendwas geleistet werden, lehn dich bequem zurück. Das ist nicht der Tenor dieses Textes. Der Tenor des Textes ist, dass wir begreifen, wie es funktioniert. Dass wir Gottes Gedanken über den Leib Christi erfassen, weil das das Wichtige ist, was uns später in die richtige Handlungsweise hineinführt. Also als erstes, es ist keine Forderung, sondern es ist eine Feststellung. Und es ist wirklich in dieses große Geheimnis des Leib Christi hineingebettet. Wer es mehr lesen will, der Epheserbrief, schließt es uns auf. Und er sagt, das ist ein Geheimnis, das ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist etwas, was entdeckt werden muss, wie es im Leib Christi von Gott geplant ist. Weil es nicht etwas ist, was auf Erden gebildet wird, sondern, ich sag mal, so eine Einrichtung des Himmels ist. Es sie wirklich unterscheidet von den menschlichen, den natürlichen Reaktionen, die wir haben. Und Paulus sagt, wie er ein Geheimnis ist, so ist auch dieses Haupt und Glieder, dieses Zusammenspiel Gott und den Menschen, du und ich, ist etwas, was normalerweise dem Nicht-Christen verborgen bleibt. Also wenn du noch mit Gott nichts anfangen kannst, herzliche Einladung, trotzdem zuzuhören. Aber wenn du an manchen Punkten meinst, du verstehst nur Bahnhof, ich lade dich ein, tiefer zu tauchen. Und dieses große Geheimnis zu entdecken. Denn das Schöne an den Geheimnissen Gottes ist, dass sie nicht geheim bleiben brauchen. Dass man wirklich hineintauchen kann, Gott bitten können, offenbarst du mir, zeig du mir, wie du es gemeint hast. Dieses Geheimnis ist groß, ich deute es und sage es auf Christus und die Kirche. Nikolaus Graf Zinzendorf, der ein oder andere kennt ihn, der hat von diesem Geheimnis in Hunderten von Liedern gesungen. Der war so ergriffen davon, dass er das als Grundbotschaft in die Brüdergemeinde hineingegeben hat, die er gegründet hat. Und manche kennen dieses Lied, er ist das Haupt und wie die Glieder, er das Licht und wie der Schein, er der Meister wie die Brüder, er ist unser, wir sind sein. Und das ist so geläufig dem einen oder anderen, dass er das Wunder, das in diesem Tatsache steckt, oftmals übersieht. Ich habe folgendes Wunder entdeckt. Leute, ich erforsche das Wesen hier, mich selber, seit über 60 Jahren. Und ich entdecke immer mehr und mehr Mangel und Hinfälligkeit. Und für mich ist es wirklich ein Wunder, dass Gott der Vollkommene, dass Gott der Allmächtige, dass Gott der Schöpfer des Himmels und der Erden sich so weit erniedrigt, dass er mit mir was anfangen will. Und nicht nur etwas anfangen will in dem Sinne, dass wir seine Nachfolger sind, dass wir nie an das herankommen, wo er hingeht, sondern er sagt, nein, du bist ein Teil von mir. Ich bin du, ich kann nicht ohne dich vollkommen sein. In diesem Epheserbrief sagt der Paulus es folgendermaßen, Kapitel 1, Vers 33, dass wir die Gemeinde, die Fülle dessen sind, der alles in allen erfüllt. Also wir sind seine Fülle. Wir machen ihn erst vollkommen. Er will nicht ohne und dich und mich und die 100.000 andere, die er beruft und gesetzt und befähigt hat, will er nicht ohne sein. Ich habe immer, wenn ich an diesen Textzusammenhang früher gedacht, ganz harmlos, es ist ein weiteres Bild, das diese Tatsache gut ausdrückt, dass er sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Das zeigt diesen Zusammenhang, wie eng das ist. Und ich habe es mir immer vorgestellt, da ist ein Weinstock und da sind die Reben. Und ich bin halt eine dieser Reben am Weinstock. Da ist ein kleiner Denkfehler drin. Und dieser Denkfehler liegt in einer kleinen grammatikalischen Wendung, die wir im Text finden, im Johannes 15, Abvers 1. Diese kleine grammatikalische Wendung im Urtext sagt nicht, ich bin eine Rebe am Weinstock, sondern da steht tatsächlich, ich bin eine Rebe des Weinstockes. Nochmal, ich bin nicht am Weinstock, sondern ich bin ein Teil, eine Rebe des Weinstockes. Warum ist mir das so wichtig? Ich habe mir vor Jahren einen Apfelbaum gekauft. Und diesen Apfelbaum habe ich bei mir in den Garten gestellt. Und als nach ein paar Jahren ich drauf guckte, entdeckte ich, dass da noch so ein kleiner Plastikring am Apfelbaum war. Da war dann die Sorte drauf gestanden und da stand dann noch der Preis und der Züchter und so weiter. Ich habe dann die genommen, abgeschnitten. Diesen Plastikring vom Apfelbaum. Und der Apfelbaum war nach wie vor vollkommen. Unbeschädigt. Es war der gleiche Apfelbaum. Es war ein Plastikring am Apfelbaum. Anders mit den Reben. Wenn ich so eine Rebe abschneide, ist der Baum nicht mehr oder der Weinstock nicht mehr vollkommen. Ist kein Weinstock mehr. Und wenn ich alle abschneide, dann ist überhaupt keine Frucht mehr möglich. Und deswegen ist es nicht am und es schadet nichts, wenn du mal weg bist. Es ist überhaupt unwichtig, ob du da bist oder nicht da bist, so wie dieser Ring für die Äpfel überhaupt unerheblich ist, was da drauf steht. Wenn du entfernt wirst, wenn eine Rebe nach dem anderen ist, dann musst du wissen, du bist genauso wichtig wie die Wurzeln, die ein Teil des Baumes sind. Du bist genauso wichtig wie der Stamm. Das sieht die Bibel als Einheit. Und dieses Bild, er ist das Haupt, wir die Glieder, hat nicht, er ist ganz weit da oben in der Herrlichkeit und wenn ich mal Glück habe, guckt er mal auf mich runter und kriegt mit, wie es mir so geht. So funktioniert das nicht, sondern du bist direkt dran mit ihm. Du darfst seinen Herzschlag spüren. Du darfst dich aufstrecken und hineingeben in diesen Kreislauf der Liebe, die von ihm ausgeht. Also, das ist der Textzusammenhang. Und jetzt kommen wir eigentlich und stellen fest, dass in diesem Leib Christi unterschiedliche Glieder sind. Und diese Glieder werden in unterschiedlichen Typen zusammengefasst, mit unterschiedlichen Attributen versehen. Da gibt es die Schwächeren, dann gibt es die Mangelhaften, da gibt es die Unehrbaren, die Unanständigen. Eben da ist das Wunder. Leib Christi in seiner Vollkommenheit und die Begrenzung, die Paulus sehr, sehr wohl sieht und die er jetzt hier anspricht und von denen er klar macht, wie funktioniert das denn jetzt im Miteinander? Wie läuft es eigentlich ab mit den Schwächeren? Und damit wir so ein bisschen vom Urtext her, weil dort eigentlich das Geheimnis drin ist, hineinschauen, dann bedeutet Schwäche, kann man auch übersetzen, diese Asthenos, ohne Kraft. Da gibt es Glieder, die ohne Kraft sind. Die schwächeren Glieder. Und da fängt gleich das erste Problem an. Schwächer als was? Und schwächer als wer? Also praktisch zu machen. Wir haben so einen Stärke-Durchschnitt in dieser Gemeinde. Und davon, von diesem Durchschnitt, gibt es Schwächere? Oder nehme ich mich zum Maßstab? Jeder, der nicht das leisten kann, der nicht das bringt, was ich bringe, das ist dann der Schwächere? Ich finde es ganz toll, dass Paulus an dieser Stelle den Zusatz bringt, schwächer zu sein scheint. Habt ihr das noch im Ohr? Schwächer zu sein scheint. Was ist der Maßstab für Stärke und Schwäche? Und das Ganze wird noch interessanter, wenn er mal hineinschaut in das 12. Kapitel des 2. Korintherbriefes. Also 2. Korinther, das ist immer im 1. im 2. Korintherbrief. Und da kommt es die Frage auf, ist es eigentlich gut, schwach zu sein? Oder ist es schlecht, schwach zu sein? Ist es schlimm, ein Schwacher zu sein? Oder ist es gerade toll? Überleg mal kurz. Wie würdest du das einklassifizieren? Für Paulus war es das höchste der Gefühle, schwach zu sein. Er sagt, ich rühme mich meiner Schwachheit. Ich juble darüber, das ist gut, dass ich schwach bin. Das ist etwas, was vorbildlich ist. Und wisst ihr warum? Weil Gott ihm eine Offenbarung gegeben hat. Weil Gott etwas zu ihm gesagt hat. Und wir lesen es, und Gott hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit, das gleiche Wort, in Schwachheit vollbracht. Daher will ich mich am allerliebsten vielmehr meiner Schwachheit rühmen, auf dass die Kraft Christus über mich wohne. Da ist ein Geheimnis drin. Er wusste, wenn er schwach ist, dann ist er stark. Und das ist kein Widerspruch. Er geht dort auf diese menschliche Stärke und Schwäche ein. Und tatsächlich für den Glaubenden ist die menschliche Stärke eher ein Problem. Es ist eher so eine Möglichkeit, viel Unfug damit zu machen. Eher so eine Möglichkeit, sein eigenes Reich zu bauen, sein eigenes Ding durchzudrehen. Und Gott hat gesagt, nicht die Starken sind es, die ins Himmelreich eingehen. Sondern er macht ganz deutlich, wenn du in den Gesetzmäßigkeiten des Reiches Gottes leben willst, dann musst du werden wie ein Kind. Ich habe viele Kinder im Laufe meines Lebens großgezogen. Und die haben ganz unterschiedliche Charaktere und Dinge, die sie auszeichnet. Aber eins haben sie alle gemeinsam. Solange sie klein waren, sind sie schwach. So ein Dreijähriger schafft es noch nie mal, die Türklinke da hinten runterzuziehen und die Tür aufzumachen. Schafft er nicht. Einfach zu klein, kommt er nicht hin. Und wenn er hinkommt, kriegt er nicht die Kraft dazu. Und Gott sagt, und genau der ist tauglich fürs Reich Gottes. Genau das ist der, der, und das ist das Resümee dieses Textes, den du, den ich, den die Gnadenkirche, den die KL4 nötig haben. Vielleicht mag der ein oder andere mal so einen Intelligenztest mitgemacht haben. Und vielleicht hat der ein oder andere festgestellt, dass er mehr wie 140 Punkte kriegt in diesem Intelligenztest. Das kannst du dir viel drauf einbilden. Ist schon was Tolles. Bringt dir aber nichts im Reiche Gottes. Weil das Reich Gottes nicht nach dem Schema Intelligenz funktioniert. Oder Geld. Geld ist eine tolle Ressource. Ich wollte, ich hätte mehr. Aber wenn du Geld zu deiner Stärke machst, wenn du Geld zu deiner Identität machst, wenn du meinst, mit Geld irgendwas im Reiche Gottes erreichen zu wollen, dann erreichst du nur was Schädliches. Es ist nicht das, was Gott will. Also nochmal, ist Schwäche oder Stärke, was ist gut? Wie sollen wir sein? Wenn man so an Schwäche denkt, mir fallen da sofort Krankheiten ein. Es gibt Leute, die jammern, weil sie wirklich krank sind. Keinen Tag, an dem sie aufstehen, wo nicht dies oder jenes wehtut. Wo nicht Kopfweh, wo nicht irgendwas wirklich sie enorm beeindruckt und beeinträchtigt. Ich habe genau für dich eine Botschaft. Fang an, mach es wie Paulus, rühme dich seiner Schwachheit. Sag nicht, weil ich so schwach bin, kann ich nichts ausrichten. Müsst ihr alle verstehen? Hab bitte Erbarmen und Mitleid mit meiner Schwäche, sondern die Bibel sagt, gerade in der Schwäche sollst du, darfst du, kannst du Gott erfahren. Und bist du der Sieger und der Überwinder, den Gott gesetzt hat. Also nicht jammern ist die Botschaft an den Schwachen. Oder wenn du feststellst, ich bin alt und klapprig und dieses und jenes funktioniert nicht mehr, sondern danke und mach dich auf und bereit, dass Gott wirkt. Wisst ihr, ich glaube an Wunder. Das ist keine Botschaft, Schwacher bleibt schwach, Kranker bleibt einfach krank. Das ist nicht das, was ich ins Zentrum heben will, aber ein Teil, dass Gottes Stärke auf den Schwachen ruht, kann auch sein, dass Gott Wunder tut und heilt. Dass Gott wirklich dort etwas tut zu seiner Ehre. Auch körperlich. Aber solange er es nicht tut, fühl dich nicht begrenzt. Fühl dich nicht weniger wert. Fühl dich nicht, dass niemand dich braucht. Schwächer. Wer schwächer zu sein scheint. Lass dir an Gottes Gnade genügen. Es gibt so Beispiele in der Kirchengeschichte von sehr schwachen Leuten. Ich habe euch eins mal mitgebracht. Es hat mich in meiner Jugend sehr beeindruckt. Corrie ten Boom, ich weiß nicht, wer den Namen schon mal gehört hat. Corrie ten Boom war eine bekennende Christin, die aufgrund ihres Glaubens ins KZ gekommen ist. Und sie war nicht alleine dort, sondern ist mit ihrer Schwester ins KZ gekommen, diese Betsy. Elisabeth ten Boom. Und Betsy war wirklich schwach, schon vor dem Aufenthalt im Konzentrationslager. Und dort taugte sie nicht für Arbeit, dort wurde sie ganz schnell aussortiert und sie wurde immer schwächer und schwächer und fiel ein. Aber je schwächer sie wurde im KZ, desto größer leuchtete das Licht der Hoffnung, die sie verbreiten durfte. Desto mehr Menschen fanden durch sie in dieser furchtbaren Situation zu Gott. letzte Satz, den diese Betsy ihrer Schwester mitgegeben hat, habe ich euch da mitgebracht. Das war der letzte Satz, den sie sprach, bevor sie gestorben ist im KZ. Und da heißt es: Du musst den Menschen erzählen, was wir gelernt haben. Wir müssen ihnen sagen, dass es keinen Abgrund gibt, der so tief ist, dass Gott nicht noch tiefer ist. Waren die letzten Worte, die sie ihrer Schwester mitgab. Und es ist die Botschaft, die ich auch heute mitgeben will. Gott ist in jeder Tiefe, die du erlebst, dabei. Und Gott kann wirklich aus diesem Schwachheit Herrlichkeit bauen. Und dann die nächste Gruppe, die Unehrbaren, Antimos, die Entehrten, die Verachteten. Es gibt Christen, die aufgrund ihres Bekenntnisses zum Glauben unehrbar geworden sind. Ich denke da an eine renommierte Theologin, die wirklich Bücher geschrieben hat, nachgewiesen hat, anhand ihres Lehrers Bultmann, dass man die Bibel nicht mehr wörtlich nehmen konnte. Und ihre Bücher wurden die Grundlage für die evangelische Ausbildung der evangelischen Theologen. Und sie wurden ihr aus der Hand gerissen. Und sie wurde herumgereicht. Und sie wurde wirklich geehrt, rauf und runter. Bis dass sie zu Gott fand. Bis dass sie plötzlich erkannt hat. Und sie ist dann eines Tages vor ihre Studenten getreten und hat folgenden Satz gesagt: Meine Damen und Herren, ich muss Sie um Vergebung bitten, ich habe Ihnen den Weg in die Hölle gewiesen. Und ab dem Tag war sie entehrt. Und als sie noch ihre gesamten Bücher und Werke in den Papiercontainer schmeißen ließ und als sie noch anfing zu fasten, hat man sie in die Psychiatrie gesperrt. Entehrt. Um Jesu Namen willen. Und so gibt es viele, die wegen ihres Glaubens und des Aufstehens für Christus nicht mehr geehrt wird. Und das bedeutet entehrt. Das bedeutet so aussortiert. Das bedeutet, mit der will ich nicht so gesehen werden. Bedeutet, da ist kein Staat mitzumachen. Und die Bibel sagt sehr deutlich, dass diese Entehrung, dass diese Entehrten, diese nicht vorzeigbaren, ich habe das mal gefunden in der Bibelübersetzung, entehren kann man auch übersetzen mit nicht vorzeigbar. Da gibt es Leute, nicht vorzeigbar. Und genau diese Glieder am Leib Christi ist dein und mein Auftrag, sie mit besonderer Ehre entgegenzutreten. Meine Frau arbeitet im Behindertenbereich und sie erzählt, viele der körperlich und der geistlich beeinträchtigten Menschen, die regen sich auf und die ärgern sich über das Mitleid der Gesunden. So unsere soziale Pflichtgefühl, wenn da einer so krank ist, dass dann so ein bisschen Mitleid weitergegeben wird. Und einige von ihnen können so auf diesen Punkt bringen, ich will nicht dein Mitleid, sondern ich will ernst genommen werden. Es ist nicht das, was mich auszeichnet, meine Beeinträchtigung, sondern das, was Gott in mein Leben hineingelegt hat. Das, was mir wichtig ist. Nimm das wahr. Und das meine ich mit besonderer Ehre, nicht Mitleid, selbst wenn sie nicht geheuchelt ist. Aber wirklich das Ernst nehmen, das Wahrnehmen, das wirklich Ehrens. Und die nächste Gruppe. Ich kann euch sagen, da haben die deutschen Bibelübersetzer richtig schlecht gearbeitet. Ich war verblüfft und deswegen habe ich auch die griechischen Begriffe daneben gesetzt, weil ich glaube, wir alle so ein bisschen Griechisch können und erfassen, was da eigentlich steht. Das ist Wort, dieses Aschemon, dieses Unanständigen, zusammengesetzt aus der Vorsilbe A wie asozial, negativ und nicht. Und das zweite, Schema, Aschemon. Und Schema heißt einfach Muster. Schema. Also, da gibt es Christen, die passen nicht ins Schema. Die passen nicht in die Tradition, in den Frömmigkeitsstil, den wir hier pflegen. Ich kann euch sagen, ich war als kleiner Junge oder größerer Junge, 18, 19, weiß jetzt nicht, was ihr, wie ihr das seht, in der, damals hieß es noch nicht Gnadenkirche, in der Baptistengemeinde in Villingen. Hab da wirklich angefangen, umzusetzen, was in der Bibel steht. Ich kann euch sagen, ein Ding, was ich entdeckt habe, ist, hebt heilige Hände auf zum Gebet, ihr Männer. Also habe ich angefangen, heilige Hände aufzuheben und das passte damals extrem nicht ins Schema. Kam dann einer von hinten und sagte, ich sehe nichts. Kannst du dich nicht hinten hinstellen? Und da gab es einen Musikstil, der damals richtig geht, die Menschen genervt hat, zu laut, zu rhythmisch. Rhythmus ist schon fast in der Nähe vom Teuflischen, also Schlagzeug geht gar nicht, gab ein riesen Wahnsinnsproblem, überhaupt ein Schlagzeug zu spielen. Schema, Frömmigkeitsstil. Und ich kann euch sagen, jede Gemeinde hat ihre Liturgie. Selbst wenn sie keine Liturgie hat, das ist eine Liturgie. So ein Ablauf, was passt und was nicht passt. Aber Gott in seiner Liebe und in seiner Weisheit schickt dann plötzlich Menschen in die Gemeinde, die Aschemon sind. Nicht in Schema passen. Luther, Calvin waren so Leute, die voll Aschemon waren. Passten überhaupt nicht rein, wurden aber von Gott gesetzt, die Kirche auch zu erneuern, das Wort Gottes auf den Thron zu stellen. Aschemon, nicht reinpassen. Manche haben das Gefühl, ich passe hier nicht rein. Und ich kann dir sagen, du bist ein Segen, wenn du hier bist. Warum? Jahrzehnte später, als ich alt war und mein Schema hatte, kamen plötzlich Leute bei uns in die Gemeinde, die zückten dann eine Flagge, fingen an da zu flaggen. Das passte mir nicht ins Schema. Das lenkt ab, Leute. Überhaupt, wir hatten da kleinere Räume und die waren zu voll und jeder, der da so diese Flagge über sein Haupt hatte, ja, da musste seinen Kopf reinziehen. Das wollen wir nicht. Aschemon. Und Gott hat mich darauf hingewiesen und hat gesagt, überdenk mal deine Frömmigkeit. Nimm dich nicht so wichtig, du bist nicht der Maßstab. Er hat sogar, so habe ich es innerlich fast wörtlich gehört, jetzt mach dich mal locker. Leute, wenn Gott solche Menschen in unsere Mitte hineinstellt, wie reagieren wir da? So manches Mal ist es eine Aufforderung, unsere Schema, unsere Tradition neu zu überdenken und vielleicht so ein bisschen weiterzumachen. Warum? Dass noch mehr Menschen Platz finden. Warum? Ich kann euch sagen, wenn alles nach Schema läuft, wird es ganz schnell langweilig. Ganz schnell eintönig. Ich habe jetzt ein paar positive Beispiele. Weil man kann es weitermachen mit Musikstil, mit Kleidungsstil, mit allen Dingen, was da so schematisch, normal, üblich ist in christlichen Kreisen. kann es auch negativ sehen. Ich will jetzt überhaupt nicht hingucken, aber bei uns zum Beispiel, in der Kirche hier nicht, gibt es Leute, die immer zu spät kommen. Passt auch nicht ins Schema. Interessanterweise, zur Arbeit kommen sie immer pünktlich, aber Gottesdienst schafft man nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und ich kann euch sagen, das stört wirklich. Und trotzdem überdenkt das Schema. Also es ist nicht nur positiv, negativ, man kann viele, viele Beispiele nennen. Dann gibt es Menschen, die mit der Körperpflege es nicht so genau nehmen. Kann man die Nase rümpfen? Schemon. Passt nicht ins Schema. Aber nochmal, ich rede von Menschen, die Gott hineingestellt hat. Das war ja das Oberthema, von Gott zusammengebracht. Wer bin ich, dass ich festlege, worüber ich die Nase rümpfen kann? Dass dieser Bruder oder diese Schwester mir nicht passt. Die Aschemon, die nicht ins Schema passen. Das sind die, die wir mit besonderer Anständigkeit, das ist das Resultat, sind die, die wir ganz besonders wertschätzen sollen. Die Mangelhaften, letzte Gruppe, die Mangelhaften, Hysterio. Das sind ja die später da sind. Man kann sie auch übersetzen als die zu kurz gekommenen. Es gibt tatsächlich viele Menschen, die sind zu kurz gekommen. Schwer psychisch krank. Sprachbehindert, sie können sich überhaupt nicht ausdrücken. Zu kurz gekommen. Ja, in der KL4 hat man so eine Phase, wo sehr viele Menschen, die im Leben zu kurz gekommen waren, in unserer Gemeinde auftauchten. Psychisch Kranke, Belastete. Nach jedem Gottesdienst musste gucken, ob der Geldbeutel noch da war und wenn er da war, ob er noch voll war. Und wir hatten mehr Kranke als Gesunde. Dann haben wir als Älteste auf den Knien gelegen, Gott gefleht, schick uns auch Gesunde, die uns helfen, die Kranken zu versorgen. Gott hat es wahrgemacht. Und wisst ihr, das Fazit dieser Gruppe, was die Bibel als Resultat für diese Menschen ist, dass Gott den Mangel auffüllt. Wisst ihr, wenn die Gemeinde mal keine Kraft mehr hat, wenn ihr spürt, ihr seid überfordert, man ist schnell überfordert an diesen Punkten, weil alles, was man hineingibt, bringt ja keine Besserung, dann greift Gott an. Auffällig an unserem Text ist noch eine Tatsache. Da heißt es von zwei dieser Bereiche, die schwächer zu sein scheinen. Oder aber die Mangelhaften, die mangelhaft scheinen. Das sagt was über mein Urteil über den anderen aus. Und das ist ganz klar die Botschaft des Paulus an dieser Stelle, vertraut deinem Urteil nicht. Wie gesagt, die Schwächeren haben wir gerade notwendig. Das sind die, die die Gemeinde auszeichnet, die die Gemeinde braucht, die Gott gebrauchen will, wo er seine Herrlichkeit durchzeigen will. Also passen wir auf mit diesen Urteilen, wo der andere ist, wie der andere ist, diese Einklassifiziererei, und schließen uns einfach Gottes Anliegen an. Warum sollen wir nämlich so mit diesen Menschen umgehen? Das ist das, wie Paulus diesen Text beendet. Er macht uns klar und erläutert, warum
der Leib Christi über die Gemeinden hinaus so funktionieren soll. Auf dass keine Spaltung im Leibe sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander haben. Und wenn ein Glied leidet, so leiden die Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Wir hängen zusammen. Und den du ausgrenzt, den du ablehnst, den, der in deiner Mitte nichts zu sagen hat, dieses Leid trägst du mit, automatisch. Deswegen sage ich Feststellung. Sagt die Bibel, das ist einfach so. In Klammer, hast du mal Zahnschmerzen gehabt? Könnte man ja sagen, isoliert, der Zahn tut weh, Gott sei Dank ist der Rest okay. Ich habe so Zahnschmerzen gehabt, ich habe tagelang nicht geschlafen. Und da war der Rest nicht okay, das war mir vollkommen wurscht. Es tut hier weh und es soll endlich aufhören. Wir hängen zusammen. Und von diesem Gedanken aus, nehmt einander an. Nimm den Bruder an, nimm die Schwester an, so wie sie ist. So wie sie Gott in die Mitte gestellt hat. So wie Christus euch angenommen hat, Römer 15, Vers 7. Das ist der Maßstab für die Unehrenhaften, für die Mangelhaften, für diejenigen, die keine Unanständigen, die keinen Anstand haben, für die, die zu schwach sind. Gleich wie Christus dich angenommen hat, wie du dich von Christus geliebt hast, das ist der Maßstab. Nicht, okay, wir tolerieren das gerade noch. Nee, so wie Christus. Und wisst ihr, was dann passiert? Daran wird die Welt erkennen, dass ihr gesandt seid. Das ist ansteckend. Nicht nur, es gibt so Traum, Elite-Gemeinden bilden zu wollen. Also wirklich junge, hübsche, tolle Lobpreisband, alte, schwache, kranke, behinderte und was weiß ich, eher in den Hintergrund stellen, oder bei uns sieht man die gar nicht. Wir sind hip, wir sind jung, wir sind frisch. Botschaft, okay, nicht die Botschaft der Bibel. Das ist echt nicht die Botschaft der Bibel. Jeder ist willkommen, jeder ist gebraucht. Am nötigsten. Nehmt einander an. Ich möchte schließen mit einem uralten Liedvers. Ich liebe diese alten Liedverse. Ich liebe die Gedichte von Terstegen. Da habe ich es rausgesucht. Die Lobpreisband darf kommen. Das ist der letzte Satz. Und das fasst es zusammen, was ich für mich und für meine Kirche und für euch einfach vom Gott empfangen habe. Da heißt es, kommt Kinder, lasst uns wandern. Wir gehen Hand in Hand, eins freut sich am anderen in diesem wilden Land. Kommt, lasst uns kindlich sein, auf dem Weg nicht streiten, die Engel selbst geleiten, unsichtbar unsere Reihen. Sollt wo ein Schwacher fallen, so greift der Stärkere zu. Man trag, man helfe allen, man pflanze Lieb und Ruh. Komm, bindet fester an, ein jeder sei der Kleinste, doch auch wohl der Reinste auf unserer Liebesbahn. Amen.
Wir wollen mit euch jetzt noch ein letztes Lied singen, und während dem letzten Lied werden die Körbe durchgehen. Ihr habt dort die Möglichkeit, mit euren Finanzen was einzulegen, uns als Gemeinde damit zu unterstützen. Wir haben auch im Anschluss vom Gottesdienst hier unter dem Kreuz Gebet. Da darfst du gerne hingehen, für dich beten lassen, für dein persönliches Anliegen. Und das letzte Lied, was wir mitgebracht haben, das heißt Höre mich, und es ist ein neues Lied. Und in diesem Lied geht es um uns. Um die Schwachen, um die, die sich vielleicht ausgeschlossen fühlen, nicht ins Schema passend, nicht das bringen, was eigentlich gebracht werden soll. Ich glaube, das ist jeder von uns. Manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal scheint es mehr, manchmal ist es vielleicht auch so, dass wir gerade wirklich, ja, irgendwie irgendwas nicht passt. Aber in diesem Lied geht es darum, dass wir zu Gott gehen mit dieser Schwachheit, wie Stephanus gesagt hat, dass er uns begegnet, dass er uns hört, dass wir von ihm gesehen werden, dass er uns führt und dass er immer barmherzig und gut ist. Ihr dürft gerne aufstehen zu diesem letzten Lied und es mit uns zusammen singen.
Du bist geduldig und treu.
so, wie du, du bist geduldig. Du bist geduldig und treu. Mein Herz singt begeistert von dir immer neu. Niemand rettet mich so.
Ich möchte gern den Segen sprechen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Musik.